Vor kurzem las ich folgenden Bericht, da wollte man den Ostermontag abschaffen. Also heute als Feiertag, darum ging es, mit der Begründung, fast in allen Freikirchen, aber auch in manchen Landeskirchen, feiern die Gemeinden am Ostermontag keinen Gottesdienst mehr. Und in steter Regelmäßigkeit fordern dann vermutlich besonders atheistische Verbände auch dazu auf, dass dieser zweite Feiertag, der ja in manchen Feiertagen mit drin ist, abgeschafft wird. Mit der Begründung, viele nutzen das als längeres Wochenende, einfach mal ausschlafen, in den Kurzurlaub fahren. Und ich fand es doch ganz interessant und bin deshalb auch umso mehr überrascht, dass wir uns diesen Tag auch so nochmal nehmen, um über das wichtigste Fest der Christenheit nachzudenken. Ich selber musste mich auch fragen, wenn ich nicht heute hier stehen würde, würde ich hier sein? Würde ich ausschlafen? Würde ich sagen, Mensch, wir haben Donnerstag angefangen, das war ein ziemlich langes und gefülltes, mit Inhalt gefülltes Wochenende, würde ich dann hier sein? Und doch freut es mich, dass ich hier sein darf, dass ich mit euch zusammen mir nochmal über das Ostergeschehen Gedanken machen darf und ich hoffe, euch auch mit reinzunehmen in das Thema, um einfach nochmal darüber nachzudenken, wie wichtig das ist, die Kreuzigung, der Tod, ja, aber auch die Auferstehung ganz persönlich für jeden, der hier sitzt. Ich habe heute etwas mitgebracht, das habe ich da unten schon hingelegt. Ich wollte eigentlich Dominosteine mitnehmen, aber die wären hier zu klein erschienen. Einmal die Wahrheit. Ich stelle die einfach mal so auf. Ich hoffe, das kriege ich hin. Dann die Christen. Dann gibt es hier noch Zeugen. Predigt, meine Predigt, generell Predigt, das Evangelium als Predigt, das immer wieder im Mittelpunkt steht, Glauben, der Himmel, die Vergebung, ganz wichtiger Punkt, es wird wärmer, Jesu Auferstehung und generell Thema Auferstehung. So, ich denke, wir kennen das sehr gut, wenn man so Dominos nebeneinander aufbaut und dann einen davon zum Fallen bringt, dann kippen, fallen alle anderen Steine auch um. Und so ähnlich beschreibt Paulus in Korinth das Thema der Auferstehung. Wenn wir die Auferstehung leugnen, bricht das ganze System zusammen. Wenn wir diesen Baustein der Auferstehung rausnehmen aus dem christlichen Glauben, bricht alles andere auch um. Dafür brauche ich mal ein Kind. Das kann ja gerne mal ein Kind machen. Wer ist so mutig und hilft mir, das nochmal so vorzuzeigen? Wenn man die Auferstehung umkippt, kippt alles andere auch. Sonst muss ich gleich meine mutige Tochter hier um Hilfe bitten. Nein. Möchte jemand das mal machen? Sonst mache ich das von hier vorne. Es ist manchmal schön, sowas zu sehen, dass das auch eindrücklich nochmal sitzen bleibt. So ist das mit der Auferstehung. Nehmen wir das raus, dann fällt das andere zusammen. Und ich lese mal den Text aus 1. Korinther 15 ab Vers 12. 1. Korinther Kapitel 15 ab Vers 12. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Angenommen, es gibt wirklich keine Auferstehung der Toten. Dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Die Korinther, vielleicht so ein bisschen zum Zusammenhang, weiß man, waren Griechen. Und zur Zeit, zu der Zeit, waren die Menschen sehr stark von der griechischen Philosophie geprägt, die eine Auferstehung der Toten ablehnte. Zum Beispiel bei den großen Philosophen wie Aristoteles und anderen ging es um den Ansatz, dass das jetzige Leben eigentlich alles ist. Und nach dem Leben ist Ende. Auf vielen Gräbern stand zum Beispiel: Ich war nicht, ich bin nicht, ich sorge mich nicht um die Zukunft. Und der Hades, also der Ort nach dem Tod, da werden die Seelen oder leben die Seelen sozusagen in einem Halbleben weiter, aber man lehnte die Auferstehung ab. Ein auch ganz bekannter Philosoph, der Platon, der ging sogar so weit zu sagen, das Leben jetzt im Körper ist nicht viel wert und wenn wir irgendwann dann befreit sind von diesem Körper und im Geist leben, wie er sich das auch immer vorgestellt hat, das ist eine viel bessere Welt. Also eine Auferstehung kam für die Griechen nicht in Frage. Und das Problem beschäftigte sozusagen die Menschen auch in der Gemeinde, in der Kirche. Deshalb geht Paulus hier darauf ein, um zu zeigen, wenn wir dieses Wichtige rausnehmen, die Auferstehung, müssen wir konsequent folgern, dass es auch keine Auferstehung von Jesus gegeben hat und somit das Ganze, was damit zusammenhängt, zusammenbricht. Ähnlich wie hier mit einer Art Domino-Effekt. Man stößt das eine um und alles andere wird mitgenommen. Wenn man hier so ein bisschen das aufteilt, merkt man, er sagt, wenn es keine Auferstehung gibt und dann folgen sieben Danns, dann ist Christus nicht auferstanden, dann ist unsere Predigt umsonst, dann ist unser Glaube falsch, dann sind wir Lügner, dann seid ihr noch in euren Sünden, dann sind die, die daran geglaubt haben, haben sie ja an was Falsches geglaubt, sind gestorben und sind verloren und dann sind wir die hoffnungslosesten Menschen auf der Erde. Aber ich denke mal, und davon gehe ich aus, ich glaube, den meisten brauche ich das gar nicht hier so ausführlich zu erklären. Ich gehe mal davon aus, die meisten glauben an die Auferstehung und dem muss ich jetzt auch nicht unbedingt die 10 Beweise bringen, um zu erklären, dass die Auferstehung wirklich wahr ist. Das kann man geschichtlich auch sehr gut aufarbeiten, aber darum geht es mir heute gar nicht. Was mich viel mehr interessiert hat bei der Vorbereitung der Predigt, ist, wie die Jünger eigentlich auf dieses ganze Geschehen reagiert haben. Jesus ist tot und dann ist Jesus auferstanden. Und wir finden viele Berichte in der Bibel, in den Evangelien, ich habe alle versucht zu sichten und zu vergleichen, wie die Jünger auf diese Nachricht, auf diese positive Nachricht, die wir so als selbstverständlich heute nehmen, wie sie darauf reagieren. Wie sind Sie mit dieser Tatsache der Auferstehung umgegangen? Glaubten Sie überhaupt als man Ihnen berichtete, wir haben das heute schon gelesen, als die Frauen Ihnen berichteten, dass Jesus auferstanden ist? Und hier erlebt man eigentlich eine Überraschung. Man denkt ja manchmal, die Menschen damals waren naiv, haben alles geglaubt, was man ihnen so gesagt hat. Und wir in der Moderne, wir sind aufgeklärt, wir sind kritisch denkende Menschen. Wir würden vielleicht oder haben ein größeres Problem, an die Auferstehung zu glauben. Doch wenn wir uns diese Berichte mal anschauen, genauer anschauen, merken wir, dass das auch da nicht so war. Und dass es den Jüngern total schwierig fiel, an die Auferstehung zu glauben. Wenn wir gleich ein paar Stellen mal nachschlagen, stellen wir fest, dass sie total skeptisch reagierten. Und da sehen wir, der Mensch war und der Mensch bleibt eigentlich das, was er ist. Ein Zweifler, ein Skeptiker, besonders wenn es über Dinge geht, die über seinen Verstand hinausreichen. Wo an Grenzen kommt und sagt, das verstehe ich nicht, da komme ich nicht weiter, das geht nicht in meinen Kopf rein. Wir wissen, die Jünger hatten viel mit Jesus erlebt. Sie hatten Jesus eigentlich als jemanden kennengelernt, dem, wie Petrus das auch sagte, dem man auch einen Gottesstatus eingeräumt hat. Du bist Gottes Sohn, hatte er mal gesagt. Sie haben viel erlebt, dass er Menschen geholfen hat. Und doch ist für dieser Tod am Kreuz etwas, was ihre ganze Welt zum Zusammenbruch bringt. Sie hatten alles Mögliche erwartet, aber nicht das. Sie hatten nicht gedacht, dass Jesus so auf diese Weise sterben würde. Das sehen wir später auch daran, dass Jesus sich, auch als er nachher auferstanden ist, sich viel Zeit nehmen muss, um denen nochmal diese Zusammenhänge zu erklären. So hatten sie sich das nicht vorgestellt. Und wir haben gerade gelesen, und das war eigentlich das Problem der Jünger, keine Auferstehung bedeutet keine Hoffnung. Sie hatten sich ein Happy End vorgestellt und es kam zum Gegenteil. Jesus war tot und ein toter Leichnam, so hat das einer unserer modernen Theologen formuliert, ein toter Leichnam steht nicht wieder auf. Rudolf Bultmann. Die Jünger hätten das wohl in der Situation unterschrieben. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 24, Kapitel 24, Vers 7 bis 11, dass als die Frauen, und das hatten wir ja heute auch schon gehört, dass als die Frauen den Jüngern die Nachricht vom leeren Grab brachten, das sollten sie ja, das hat ihnen der Engel da auch gesagt. Wir hatten das aus Matthäus gehört, hier in Lukas. Da lesen wir in Vers 11, Kapitel 24, erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Als wäre es eine Lüge, ein Märchen, unglaubwürdig, totaler Quatsch. Sie glaubten denen nicht. Da kommen Zeugen, sie haben diese Nachricht bekommen, Jesus ist auferstanden und sie glauben dem nicht. Ähnlich in Markus 16, Vers 10 und 11. Da erscheint Jesus Maria von Magdalena und sie geht hin und erzählt es denen, mit denen sie die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten, die total mitgenommen sind in dieser Situation. Und als sie das hörten, dass er lebe und ihnen erschienen sei, glaubten sie ihnen nicht. Zwei Verse später kommen die Emmaus-Jünger, wir gehen später nochmal darauf ein, und erzählen auch, wir haben Jesus gesehen, er ist uns begegnet, in Vers 13, aber auch denen glaubten sie nicht. Sie hatten so viele Erwartungen an Jesus, sie hatten Jesus als so etwas Großes erlebt, dass ihnen dieser schöne Gedanke, Jesus ist auferstanden ist, zu schön war, zu unglaubwürdig, als dass man das für wahr halten sollte. Sie waren skeptisch. War das eine Lüge? War Jesus, sie hatten ihn ja so erlebt, nur ein guter Mensch gewesen? So ist ja auch heute zum Teil, ist weit verbreitet, auch in der Theologie. Er hat viel Gutes bewirkt. Er hat uns viele gute Maßstäbe gegeben. Er hat uns viel geholfen und gezeigt, dass man den Nächsten lieben sollte und gut mit dem Nächsten umgehen sollte. War das etwa alles? Haben wir ihn nicht als Menschenretter und Weltenretter gesehen? Und jetzt war das alles gelogen? Ist Jesus am Kreuz gescheitert? Und sie waren gefangen in diesem Zweifel, in diesem Leid, in dieser Enttäuschung und konnten nicht glauben. Und als ich so darüber nachdachte, habe ich mich da wiedergefunden. Ich habe mich in dem wiedergefunden, dass wir manchmal auch in unserem Leben, in manchen Lebenssituationen in Zweifel kommen, wo wir auch so manches in Frage stellen. Wir werden heutzutage mit so vielem konfrontiert, mit verschiedenen Weltansichten, mit wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, mit verschiedenen Religionen, ist ja auch mein Schwerpunkt im Beruf. Das stellt sich doch manchmal schon die Frage, glauben wir, oder haben wir den einzig richtigen Glauben? Wir hinterfragen unser Leben, wir hinterfragen unseren Glauben und wir beginnen zu zweifeln. Sollten Christen wirklich recht haben? Sollte Jesus wirklich der einzige Weg zu Gott sein? Und man merkt, wir kommen in so einen grauen Nebel. Wir sehen nicht mehr klar, wir sind uns unsicher, wir fangen an zu zweifeln und zu fragen. Vielleicht besonders auch als Student, wo man mit vielen Menschen, mit vielen Theorien sich auseinandersetzen muss, dass man an den Punkt kommt und sagt, ist das eigentlich noch heute, in der heutigen Zeit so zu vertreten? Und manchmal ist das auch bei uns Christen so. Wir sind schon total lange Christen, wir glauben an Gott, an Jesus und kommen dann in Situationen, vielleicht aufgrund von Krankheit, Leid, Enttäuschungen, Verletzungen, wo wir auch Gott anzweifeln. Wo wir das, was Gott uns zugesagt hat in der Bibel, anzweifeln und seine Glaubwürdigkeit in Frage stellen. Ganz oft habe ich schon gehört, dass Menschen, die kurz vor dem Tod stehen, dann auch noch fragen, Menschen, die ihr Leben lang an Gott geglaubt haben, vergibt mir Gott wirklich? Habe ich alles mit Gott geklärt? Ist da vielleicht noch irgendwo Sünde, das zwischen mir und Gott steht und ich werde nicht gerettet? Ist Gott auf meiner Seite? Diese Frage stellt man sich ja ganz oft, wenn man in so Schwierigkeiten ist, wenn alles schief läuft. Hat Gott mich überhaupt lieb? Ich fühle mich so allein, so verlassen. So ähnlich ging es den Jüngern. Sie kommen an einen Punkt, obwohl sie eine total positive, erfüllte Zeit mit Jesus hatten, wo sie alles hinterfragen. Sie sehen das besonders bei den Emmaus-Jüngern. Sie entfernen sich aus Jerusalem, ziehen nach Emmaus, vielleicht weil sie dort gewohnt haben. Auf jeden Fall, sie möchten erstmal Abstand gewinnen. Sie möchten raus. Sie möchten sich mit dem erstmal vielleicht auch nicht beschäftigen. Ich las vor, das war im Februar in der IDEA, den Bericht, dass ein Ex-Pastor sich vorgenommen hat, mal ein Jahr ohne Bibel, ohne Gebet und ohne über Gott nachzudenken zu leben, weil er mit dem Glauben nicht mehr klarkam. Menschen, dessen Beruf das war, geht erstmal auf Abstand und möchte damit erstmal nichts zu tun haben. Ist das Ende einer großen Ära mit Jesus, dachten sich wahrscheinlich auch die Emmaus-Jünger und gingen ihren Weg, gingen erstmal auf Abstand, waren enttäuscht. Und man sieht das ja auch, sie reden immer noch darüber. Das beschäftigt sie, das lässt sie auch nicht einfach so los. Und es erscheint eine weitere Person. Wir wissen, dass es Jesus war, die dazustößt und sie erstmal auf diesem Weg begleitet. Und auch so ein bisschen Anteil am Gespräch nimmt. Und das ist ganz interessant, Jesus stellt sich natürlich dann etwas dumm oder tut so, als ob er nichts weiß. Und sie sind überrascht und fragen dann in Lukas 24, Vers 17, da blieben sie traurig stehen und der eine mit Namen Kleopas sprach, bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Sie waren sozusagen so enttäuscht und verletzt, so in Trauerstimmung, dass sie gar nicht wahrnahmen, dass der, über den sie sich gerade Gedanken machen, gerade mit ihnen geht, sie auf dem Weg begleitet. Trotz der Zeugen, die sie gehört haben, trotz der Berichte der Frauen, war es für sie einfach nicht genug. Das, was die Frauen ihnen erzählt haben, war nicht genug, daran zu glauben. Sie haben sich entfernt. Und es finde ich interessant, wie das nachher weitergeht, dass Jesus sich total Zeit nimmt für diese Menschen, diese Emmaus-Jünger, ich komme da später nochmal drauf. Ich würde nochmal kurz vorher den Thomas anschauen. Der geht sogar noch einen Schritt weiter. Wir lesen von Thomas in Johannes 20, Vers 25, dass er sagt, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seiten lege, kann ich es nicht glauben. Das ist jemand, der sehr, sehr weit geht. Er sagt, ich möchte ihn nicht nur sehen, ich möchte den anfassen. Alles, was ihr mir hier erzählt, das reicht mir nicht. Obwohl die Jünger, zu der Zeit hatten die anderen ihn schon gesehen, ihn versucht hatten zu überreden, Mensch, wir haben Jesus gesehen, erlebt. Er sagt, nein, das glaube ich nicht. Wenn ich den vor mir sehe, wenn ich den anfassen darf, dann können wir nochmal drüber reden. Und das finde ich an dieser Geschichte, an der Bibel, an der Auferstehung so großartig. Wie bei all dem Zweifel, bei all dem Nichtglauben, bei all den Ängsten und bei all den Enttäuschungen, der auferstandene Jesus diesen Menschen begegnet, sich Zeit nimmt für diese Menschen, wie ich gerade das bei den Emmaus-Jüngern gesagt hatte, sich Zeit nimmt, meinen ganzen Tag mit denen verbringt, mit denen sogar zu Abend isst und sich denen sozusagen begegnet, dass er da ist, dass er trotz dieser Zweifel diesen Menschen nicht vergisst. Und bei Thomas ist es ja noch viel krasser, dann kommt er Thomas entgegen und sagt, Thomas, du wolltest sehen, schau, fass an. Ich bin wirklich auferstanden. Er begegnet den ängstlichen Emmaus-Jüngern, den ängstlichen und zweifelnden Thomas, die vor der Situation weglaufen, die nicht glauben. Er berührt ihr Herz. In Lukas 24, 30, 31, wo es um die Emmaus-Jünger geht, heißt es am Ende: Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da erkannten sie plötzlich, wer er war. Oder in Lukas 24, 45, wo Jesus allen Jüngern erscheint, da heißt es, da öffnet er ihnen das Verständnis. Das heißt, es braucht eine Begegnung mit Gott. Nicht nur, dass Menschen irgendwas behaupten, denen wir vielleicht wohlgesonnen sind, die sogar vertrauenswürdig sind, wie die Maria, die Frauen, als sie zu den Jüngern kamen. Eigentlich waren das ja Menschen, denen man glauben konnte. Jesus ist wirklich auferstanden, hatten sie behauptet. Es braucht eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus, der auferstanden ist, um ihm wirklich zu glauben. Manchmal denke ich, ist das bei uns ähnlich. Wir haben mit Menschen zu tun, wir reden mit Menschen über Gott und Glauben und denken manchmal, wieso versteht er das nicht? Wieso will er nicht glauben? Und ich möchte da zum einen nicht sagen, dass das unwichtig ist. Wir sollen auch weiterhin mit Menschen darüber reden, das hat Willi auch gut gesagt, über den Auferstandenen reden. Aber Gott muss sich dem Menschen selber zeigen, selbst begegnen, dass ihm die Augen geöffnet werden und er versteht. Ich denke, wir sind oft blind in so einem Moment. Blind vielleicht aus Angst, um nicht wieder verletzt zu werden, um nicht die nächste Enttäuschung zu erleben. Blind, weil das für uns unlogisch klingt. Blind, weil wir vielleicht in Not und Krankheit stecken und den Anschein haben, dass Gott uns vergessen hätte. Oder blind sogar, und das ist ja das Schlimmste wegen unserer Sünde, dass wir Jesus gar nicht erst nötig haben. Aber ich denke, wenn Jesus unser Herz berührt, wenn Jesus uns selbst begegnet und sich als der zeigt, der für unsere Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist, dann erleben wir wirklich Ostern. Dann erleben wir wirklich Auferstehung und Befreiung. Erst dann erleben wir, dass wir zur Gemeinde Gottes gehören, dass wir Mitglieder des Himmels sind und das auch über den Tod hinaus. Jemand sagte mal, Auferstehung ist nicht das Entkommen vom Tod, sondern eine Niederlage des Todes, dass er keine Zerstörungsmacht mehr hat. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Jesus hat mit der Auferstehung den Sieg errungen über Tod und über die Sünde, die uns eigentlich auf ewig verdammt hat. Er hat uns den Zugang ermöglicht zu Gott. Und deshalb steht in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das ist Ostern. Das ist das Thema der Auferstehung. Und ich denke, es ist auch für uns Christen immer wieder wichtig, dass wir das erleben. Dass wir diesem Auferstandenen begegnen, der Licht in unser Leben bringt. Der neue Hoffnung in unser Leben bringt und zeigt, es geht um mehr. Ich habe alles gemacht und ich lebe. Eine Geschichte zum Abschluss möchte ich noch lesen von Martin Luther. Käthe Luther, also die Frau von Luther, war eine kluge und umsichtige Frau. Sie hatte ein waches Auge für die Freuden, Sorgen und Anfechtungen ihres Mannes. Als Martin Luther gegen Ende seines Lebens viele Enttäuschungen zu verkraften hatte, bestellte Käthe einen Steinmetzer und gab ihm den Auftrag, an ihrem Haus ein neues Portal einzusetzen. Auf den Schlussstein im Torbogen ließ sie das Wort einmeißeln: Vivit. Jeder, der künftig durch das Tor ein- und ausging, sollte wissen, Jesus lebt. Keiner konnte nun mehr das Haus betreten, dem nicht die Erinnerung in Erinnerung gerufen wurde, Jesus lebt. Keiner konnte das Haus verlassen, den nicht noch einmal diese Botschaft zum Abschied gegrüßt hat. Was immer in den Gesprächen mit Martin Luther verhandelt wurde, der Gruß der Pforte besiegelte jeden Besuch im Haus. Er lebt. Zuerst aber galten diese Worte dem Hausherrn selber, in den Stunden seiner Anfechtung, seiner Zweifel und Sorgen. Jesus lebt. Der Auferstandene ist gerade in unserer Schwachheit stark. Wenn unsere Kräfte schwinden, seine Lebensmacht ist umgebrochen. Vivit, er lebt. Das ist die Botschaft, die trägt. Ich möchte zum Abschluss etwas mit uns machen, das so ein bisschen die Woche auch abschließt. Ich möchte zusammen mit uns das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich mache das oft mit meinen Schülern so, dass wir viel darüber reden, über den Inhalt. Und wir hatten ja diese Woche mit dem Vater unser gemeinsam am Donnerstag begonnen. Und ich würde gerne, dass wir mit diesem Glaubensbekenntnis diese Woche oder diese Osterwoche beenden. Das ist ein Bekenntnis, das im 4. Jahrhundert entstanden ist und von vielen Kirchen auch heute noch gebetet oder gesprochen wird. Und ein Glaubensbekenntnis ist ja dazu da, vielleicht in kürzer und doch aller Deutlichkeit zu sagen, was wir Christen glauben. Und ich denke, dieses Glaubensbekenntnis, das gleich eingeblendet wird, trifft das sehr gut. Es fasst nochmal diese Karwoche sehr schön zusammen. Und deshalb bitte ich, dass wir alle da zusammen aufstehen und dieses Bekenntnis zusammen sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.